Radio Sai, Deutschland.
Sairam und herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. Unser Thema heute soll unter anderem das Wasser für Chennai sein, denn dieses großartige Projekt, welches liebevoll Satya Sai Ganga genannt wird, hat den Ingenieur der Wasserwirtschaft Ernst Knittel und seine Frau Anni aus der Pfalz letztlich davon überzeugt, dass sie hier in Prashanthi Nilayam richtig sind.
Satya Sai Nam Gajanam. Bevor wir beginnen, möchte ich einfach, dass wir gemeinsam das Gayatri singen und dann können wir loslegen. Aum, Aum, Bhur Bhuvasvaha, Tat Savitur Varenyam, Bargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodayat, Aum, Shanti, Shanti, Shanti.
Liebe Anni, lieber Ernst, ihr seid jetzt zum dritten Mal hier in Prashanti Nilayam.
Ja.
Und natürlich bin ich neugierig, wie euer Weg hierher zu Sai Baba war.
Ja, vor nunmehr 7 Jahren, es war 2001, kamen wir von einer längeren Reise zurück und hatten auch anstrengende berufliche Verpflichtungen hinter uns gebracht, hatten schwierige Dinge zu entscheiden. Und so kam es, dass wir Urlaub machen wollten, um nur zu entspannen. Wir fuhren an die Costa Brava und dort lasen wir viel in einer wunderschönen Ecke an einem noch naturbelassenen Strand und hatten gar keine große Lust, irgendwo rumzufahren. Wir hatten die Bücher relativ schnell ausgelesen und ich hatte noch einen Krimi von einer Freundin zum Geburtstag geschenkt und ich machte mich über den Krimi her und freute mich drauf, weil die Freundin den Krimi in höchsten Tönen gelobt hatte. Der Krimi war mit einem Wort grauenhaft, grottenschlecht und ich hatte mich dann geärgert, dass ich das Buch überhaupt in die Hand genommen habe. Und beschloss voller Zorn, das soll niemand mehr lesen und seine Zeit damit unnötig verbringen und zerriss dieses Buch, etwas, was ich sonst noch nie gemacht habe, und warf das Buch noch in den Müll. Ich bat meine Frau zu schauen im Wohnwagen, ob es noch weitere Bücher gäbe, weil sie mir versprochen hatte, doch noch einiges mitzunehmen, und zu meiner Enttäuschung war kein Buch mehr da. Dann sagte meine Frau, doch, ein Buch habe ich noch, aber das willst du ja nicht lesen. Das habe ich dir ja vor 2 Jahren schon mal gegeben und da hast du es weggelegt. Und also, was ist denn das für ein Buch? Es ist ein Buch von einem Psychotherapeuten aus dem Münchner Raum und das Buch hieß in etwa Baba spricht über Liebe und Partnerschaft. Naja, ich habe dann etwas mürrisch geguckt und geknurrt und habe gesagt, naja gut, dann gib mir halt das Buch. Jetzt muss ich einen kleinen Rückblick machen. Meine Frau hatte dieses Buch von einer Freundin mal erhalten und gab es mir ein paar Jahre zuvor. Ich las das Buch, zumindest den Anfang, bis an die Stelle, an der gesagt wurde, Baba sagt über sich, er sei der Avatar. Und nachdem dann erklärt wurde, was ein Avatar ist, habe ich das Buch weggelegt. Ich fand das blasphemisch, ich fand das einfach unglaublich. Und war damals nicht bereit, mich auf den Inhalt einzulassen. Dieses Mal habe ich mich um die Stelle dann nicht mehr groß gekümmert, habe schnell über den Avatar hinweggelesen und fing dann an mit dem eigentlichen Inhalt des Buches und war völlig, völlig überrascht. Ich kann nur schwer mit Worten ausdrücken, was es war. Es war eine ungeheure Zärtlichkeit, die zwischen den Zeilen heraussprach zu mir. Es war eine überwältigende Liebe, die mir so nicht bekannt war. Und es waren Weisungen, es waren wichtige Informationen zu diesem Thema in einer Klarheit und einer Deutlichkeit, wie ich sie vorher in keinem anderen Buch irgendwo gelesen hatte. Ich wusste auch nicht, wie mir geschieht. Ich brach immer wieder in Tränen aus. Die verbarg ich natürlich von meiner Frau, wollte mir das gar nicht zugestehen, konnte aber von dem Buch nicht mehr loslassen, bis ich es restlos gelesen hatte. Aber dann unterhielt ich mich mit meiner Frau sehr intensiv darüber und wir tauschten uns aus. Und das Buch war eigentlich der Wegweiser zu Baba oder der Krimi oder wer auch immer, was war zuerst da, das Ei oder das Küken.
Anni, du hattest dieses Buch bewusst mit in den Urlaub genommen. Hattest also schon Informationen über Sai Baba?
Also ich habe von Sai Baba gehört, von einem Yoga-Lehrer in einem Yoga-Institut, der in Indien war, eine Rundreise gemacht hat und dann anschließend noch ein paar Tage hier im Ashram verbracht hat, auch ein Interview bekommen hat von ihm und das praktisch in der Yogastunde so erzählt hat. Und meine Freundinnen und ich sind dann etwas hellhörig geworden. Eine Freundin hat sich ein Buch gekauft von einer Amerikanerin, die mit Sai Baba viele Jahre verbracht hat, hier im Ashram mit ganzer Familie. Und das hat mich schon irgendwie begeistert, sage ich mal. Ja, und dann sind wir so, also wenn ich jetzt wir sage, sind das meine Freundinnen und ich sozusagen, haben wir uns einfach mal mehr Literatur geholt. Und dann sind wir auf das Buch von Stepski gekommen, Sai Baba spricht zum Westen und mit den Tageslosungen sozusagen. Ja, und da haben wir jeden Tag die Losung gelesen und darüber meditiert und überlegt, was er uns damit sagen will. Diese eine Freundin hat dann dieses Buch über Beziehungen sich besorgt und wir haben es alle gelesen rundum und waren eigentlich ja, der gleichen Meinung wie er. Ich habe das Buch mit in Urlaub genommen, weil ich gedacht habe, naja, man liest dann immer mal so ein Kapitel weiter oder liest es nochmal. Und es lag dann da und mein Mann hat es dann in die Hände gekriegt.
Und ich las auch oft laut vor, bis dahin, wo die Tränen halt mal wieder kamen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, so, jetzt müssen wir mal eine Pause machen. Und da, ja, ich wollte das einfach mir... Ich konnte das gar nicht irgendwie mir erklären, aber es hat mich überwältigt. Und das war eigentlich, innerlich ist da schon ein Entschluss gereift, du musst dahin, du musst nach Indien diese Reise unternehmen. Als ich nach Hause kam von diesem Urlaub, ging ich sofort in die Bibliothek der Stadt und suchte mir Bücher von Baba. Es gab keine von ihm. Es gab nur Sekundärliteratur, Bücher, allesamt geschrieben wohl von Männern, soweit ich mich noch erinnern kann, die selber irgendwo auf der Suche waren, die die Reise unternommen hatten und geschrieben hatten. Alle, und das war eigentlich die Essenz aus diesen Büchern, hatten irgendwelche Selbstzweifel. Manche wollten sogar erforschen, ob denn die Wunder, die Baba da macht und materialisiert, ob das dann echt ist, waren Physiker dabei. Aber letztendlich haben alle gesagt, ihr Leben hat sich also wesentlich verändert durch den Besuch. Also mich hat das Thema nicht mehr losgelassen und das war auch ein kleiner Baustein auf diesem Weg. Der nächste Schritt kam für mich auch völlig überraschend. Ich traf einen älteren, einen väterlichen Freund und der hat sich offenbart, dass er mit Engeln arbeitet. Und ich war sehr überrascht. Engel sagen mir was, schon immer. Und ich erfuhr dann, dass es ein Medium gibt in unserer näheren Heimat. Die Engel sprechen durch sie und man kann mit den Engeln durch sie arbeiten. Ich beschloss sofort, diesen Weg zu gehen, um Lebensfragen auch aufzuarbeiten und bin jetzt auch schon seit Jahren dran, an der eigenen Persönlichkeit, am Charakter zu arbeiten, mit den Engeln und auch sehr viel spirituelles Wissen mir anzueignen, was für den Lebensweg und auch für die Erziehung und auch für den Umgang mit anderen Menschen mir sehr wesentlich erscheint. Durch die Arbeit mit den Engeln ist mir absolut klar geworden, dass diese Reise nach Indien die Reise ist in mein spirituelles Herz und der Entschluss war dann nicht mehr umzustoßen. Und ich habe dann meiner Frau von meinem Entschluss erzählt, dass ich nach Indien fahren würde.
Ja, da habe ich mich gefreut, ja. Habe ja so schon einige Bücher gelesen dann von Swami. Und ja, dann beschlossen wir, uns einer Gruppe anzuschließen aus Heidelberg. Und die damalige Leiterin war begeistert und hat uns dann freudig mitgenommen. So kamen wir.
2004.
Ja, das erste Mal hier in den Ashram. Haben uns auch gleich eingelebt, dank dieser Heidelberger Gruppe, ganz liebe Menschen, die uns dann auch ja, alles gezeigt haben und ja, bereit waren, uns sehr viel auch aus ihrem Inneren zu erzählen und haben sehr schöne Dasheins erleben dürfen. Das erste Mal hier auch viel in der ersten Reihe gesessen, was ja am Anfang sehr wichtig ist. Muss ich sagen, es tut einfach gut, ja, wenn man sieht und auch Blickkontakt gehabt mit Swami. Das war sehr ergreifend.
Ja, war ein Wechselbad der Gefühle und ist es auch bei der ersten Reise geblieben. Von dem Gefühl, ganz aufzugehen in ihm, bis zu dem Gefühl, wo irgendwann mal wieder Selbstzweifel aufkamen, wo ich dann auch gemerkt habe, in mir wird es dann wieder ein Stück dunkel. Aber für mich ist es heute überhaupt kein Thema mehr. Das Avatar-Thema ist gegessen, wenn man so salopp das ausdrückt. Ich bin absolut überzeugt, es ist so, er ist der Avatar. Und für mich ist es immer eine Reise zu mir selber, wenn ich hierher komme.
Ernst, du bist ja Ingenieur der Wasserwirtschaft und Barber hatte eine ganz besondere Überraschung für dich parat. Er hat sozusagen eine Angel nach dir ausgeworfen.
Ja, bei unserem ersten Besuch hat eine ganz, ganz große Rolle gespielt, dass Wasserprojekte vollendet worden waren. Und das ist auch ein Stück, was mich sehr berührt hat, weil von meinem Beruf her bin ich nun mal mit diesen Wasserthemen verbunden. Und es kamen hunderte von Bussen mit glücklichen Menschen, denen er das Wasser geschenkt hat, gespendet, gesponsert hat, die voller Dankbarkeit hier waren. Und es gab auch Ansprachen, wo die Projekte erklärt wurden und wo auch dann Hochoffizielle sich bei Baba bedankt haben. Da habe ich gedacht, naja, bist du genau an der richtigen Stelle.
Für diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern, die zwar schon einmal von Swamis Wasserprojekt gehört haben, aber nichts Näheres wissen, wollen wir etwas in der Zeit zurückgehen.
Ganges, unquestionably the holiest river in the whole world. This is the story of Satya Sai Ganga, bringing relief to millions in Chennai, putting an end to almost 50 years of suffering. Our story begins in the early 1600s when the British landed on the east coast of South India. Here the British built a fort, Fort St. George, that stands to this day.
Normalerweise entstehen größere Siedlungen an einer Wasserquelle oder einem Fluss. Chennai jedoch, das frühere Madras, verdankt seine Existenz dem Ort, an dem die Briten um 1600 landeten. Von Anfang an bemerkten sie, dass Trinkwasser ein Problem war. Zuerst bauten sie daraufhin 1806 einen kleinen Damm, der aber nur Wasser führte, wenn es Regen gegeben hatte. Den allerdings gab es in der Regel nur während der Monsunzeit, aber häufig brachte auch dieser nicht genug Wasser. Also wurden Vorratstanks gebaut, zuerst auch für die Landwirtschaft, später nur als Trinkwassertanks.
And around this fort grew the city of Madras, now known as Chennai.
Aber bereits in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, als Madras anwuchs, war klar, dass Madras ein großes Wasserproblem bekommen würde, denn es verfügte ja über keinerlei größere Quelle. Bürger und Beamte suchten nach einer Lösung. Und es schien so, als sei all das, was nötig sein würde, ein guter, langer Kanal, um das Wasser des Krishna-Flusses in die Stadt zu bringen. Aber dann gab es Streit zwischen den drei Staaten, durch die der Kanal gebaut werden sollte. Ausschüsse wurden gegründet, Berechnungen angestellt, Regierungen kamen und gingen. Die Jahre vergingen und es wurden viele Millionen ausgegeben. Endlich, 1996, wurde der Kandelaru-Pondi-Kanal als offiziell fertiggestellt erklärt und gefeiert. Allerdings kurz nach den offiziellen Feierlichkeiten stellte sich sehr schnell heraus, dass der Fluss viel weniger Wasser führte als erhofft. Wieder waren es zum einen der mangelnde Regen, aber auch die Qualität des Kanals, der unterwegs zu viel Wasser verlor. Das Wasser versickerte einfach im Boden. Die reichen Bürger der Stadt waren zwar in der Lage, sich das Wasser teuer kaufen zu können, aber auch diese Tankwagen kamen nur unregelmäßig. Die Armen der Stadt blieben auf der Strecke und mussten in ihrer Verzweiflung sogar aus dem Abwasser trinken. Die Cholera brach aus. Es sind nur 3 Töpfe Wasser erlaubt pro Familie. Wir leiden viel wegen der Wasserknappheit. Wir können nicht richtig schlafen, auch wegen der verursachten Finanzhärte. Wir wissen nicht, wie wir dieses Problem lösen können. Ich weiß nicht, ob ich zur Arbeit gehen soll oder lieber Wasser sammeln soll. Manchmal kommen die Tanker morgens um 3, also müssen wir rechtzeitig morgens um 2 aufstehen. Und manchmal kommen die Tanker erst morgens um 8. Das wissen wir vorher nie.
And then in January 2002, something totally unexpected happened. It was the first anniversary of Bhagwan Baba's super speciality hospital in Bangalore. There was a health meet organized to mark the occasion. And in the course of his divine discourse, during that meet, Swami took everyone by surprise by making a most extraordinary announcement.
Aus Anlass des ersten Jahrestages des Super Special Hospitals in Bangalore am 19. Januar 2002 hielt Swami dort eine höchst unerwartete Rede.
Bhagavan has willed another at this sacred moment of time.
Madras Rastram Lopala, Tragadaniki Neeru Ledu.
There in the state of Tamil Nadu, Madras, there's no water. Rich people can afford to buy water from long distances. How do you expect poor people to buy water? How can they continue to live? In fact, they just drink the water that was there in pits there out of the rain and spoil their health.
Heute habe ich einen Entschluss gefasst. Madras leidet unter akuter Trinkwasserknappheit. Die Reichen können sich Trinkwasser über den Tankwagenservice kaufen. Aber was ist mit den Armen? Sie sind abhängig von dem Regenwasser, das sich in Pfützen und Gräben ansammelt. Damit verderben sie sich ihre Gesundheit.
Let it be very difficult. Let it be a stupendous, magnificent task. Bhagavan has decided to supply drinking water.
It
is bound to be successful. Don't doubt it.
You
should have strong faith in these things.
Ich habe daher beschlossen, darauf hinzuarbeiten, Trinkwasser nach Madras zu bringen, ungeachtet, wie schwer und kostenaufwendig diese Aufgabe ist. Dieser Wunsch von mir wird unfehlbare Früchte tragen. Erfolg kommt immer aus tiefer Überzeugung.
Ganga Dhara, Hara Ganga Dhara, Hara Kailash Nath Prabhu Shankara.
Ganga Dhara, Hara Ganga Dhara, Hara Kailash Nath Prabhu Shankara.
Ganga Dhara, Hara Ganga Dhara, Hara Kailash Nath Prabhu Shankara.
Swami wies also den Trust an, dieses Problem zu lösen, und die Arbeiten begannen bald darauf. Heute erstreckt sich dieser segensreiche Kanal über 150 Kilometer auf dem Gebiet von Andhra Pradesh und etwa 25 Kilometer auf der Seite von Tamil Nadu, bevor er sich mit dem Pondi Reservoir bei Chennai verbindet. Die Bauzeit dieses Riesenprojekts betrug nur 13 Monate und kostete 60 Millionen Dollar.
Now, after traveling about 150 kilometers, Satyasai Ganga finally crosses from Andhra to Tamil Nadu at the zero point.
Das, was die Regierung nicht in 13 Jahren geschafft hatte, wurde durch Swamis Willen in nur 13 Monaten fertiggestellt.
Thank you.
Sie hören Radio Sai Global Harmony Deutschland. Heute sind wir bei Anni und Ernst Knittel aus der Pfalz, die wir in Prachandinilayam getroffen haben. Ernst, du kannst dir die Probleme, die bei diesem riesigen Projekt auftraten, sicher gut vorstellen.
Ja, ich kann mir das als Ingenieur sehr, sehr gut vorstellen. Es ist nun mal hier ein sehr trockenes Klima. Der Untergrund, das sieht man ja, wenn es hier geregnet hat, trocknet relativ schnell wieder ab. Und es muss hier sehr intensiv regnen, dass Wasser überhaupt in den Untergrund gelangt. Mit Brunnen, hier die Menschen in dieser Dimension, hier leben so viele Menschen, ich weiß nicht, ob es gelingen würde, mit Brunnen das allein zu schaffen. Wichtig ist, dass die kurze Zeit von diesen gewaltigen Regenmassen, die im Monsun runterkommen, dass die nicht einfach irgendwo zerrinnen und wirkungslos versickern und weg sind. Und das Einfachste ist nun mal, das aufzustauen in den Flüssen, in Lakes, also in Seen, und das möglichst lange zurückzuhalten. Darauf beruht wohl auch das Konzept, was die Ingenieure für Barber erarbeitet haben. Und es funktioniert ja offenbar blendend. In diesen Lakes werden eben diese großen Wassermassen zurückgehalten und dienen eben der Versorgung der Landwirtschaft für die Beregnung, für die Feldfrüchte, dienen sie natürlich auch Trinkwasserzwecken. Und was ich erkennen konnte aus der Projektskizze, es gibt natürlich für das Trinkwasser Aufbereitungen. Es gibt mechanisch und wohl auch chemische Aufbereitung. Das Wasser, denke ich, gerade wenn das in offenen Flächen der Sonne ausgesetzt ist und Staub und Erwitterung, dann muss man natürlich schon filtern, bevor man das nachher über Rohrleitungen der Bevölkerung schickt. Und das wird auch getan und es wird auch desinfiziert. Und von daher ist das ein ganz, ganz großartiges Projekt und das schönste Geschenk, wie auch alle Beschenkten sagten, es ist ein Stück Gott und Wasser ist nun mal in der kostbaren Form des Trinkwassers Purity, es ist die absolute Reinheit. Und von daher begreifen das die Inder zu Recht auch als spirituelles Geschenk und haben sich so überschwänglich bedankt. Und es war ein Riesenereignis, da dabei zu sein, für mich speziell auch als Ingenieur der Wasserwirtschaft.
Yes, such a Sai being the embodiment of truth, his words always come true.
Am 23. November 2004, an Swamis 79. Geburtstag, wurde dann offiziell das Wasser nach Chennai freigegeben. Kurz darauf, am 12. Dezember 2004, kamen Busse mit 3000 Menschen aus Chennai nach Prachandinilayam, um Swami ihre Dankbarkeit auszudrücken. Und dieses für sie prägende Erlebnis durften Anni und Ernst dann miterleben.
Celebrating their salvation from misery, 3,000 devotees from Chennai flocked to Prachandinilayam on 12th of December 2004 to personally express their gratitude to Bhagavan Baba.
அவருடைய தனிப்பட்ட ஒரு பிளஸிங்ஸ் தான் மெட்ராஸ் மெட்ரோவுக்கு பாட்டரே கிடைச்சிருக்கு.
Es ist durch Swamis Segen geschehen, dass Madras jetzt in der Lage ist, Wasser zu erhalten. Daran kann es gar keinen Zweifel geben. Ich danke Swami nicht 100, sondern 1000 Mal. Als wir so viel litten, weil wir kein Wasser hatten, kam Swami zu unserer Rettung und erstellte das Sai Ganga Projekt.
Thank you.
wenn man sich vorstellt, was es bedeutet, eine Stadt ohne Wasser. Ich weiß nicht, wie groß Chennai ist, aber sicherlich eine Millionenstadt. Dann muss man sagen, es ist einfach überhaupt nicht vorstellbar. Weil das Wasser brauchen die Menschen zum Trinken, zum Zubereiten der Nahrung, zum Waschen, Körperpflege und irgendwohin müssen auch die Fäkalien. Und ohne Wasser funktioniert ja keine Schwemmkanalisation. Und ohne das ist in so einem Ballungsraum einfach die Seuchengefahr gigantisch groß. Und von daher denke ich, war das eine Katastrophe, eben kein Wasser in ausreichender Menge zu haben. Und zum anderen ist das auch für die Menschen eine furchtbar schwierige Situation, wo Menschen jeden Tag von weit, weit her Wasser schleppen müssen, um eben die täglichen Bedürfnisse, die man hat, die mit Wasser gestillt werden müssen, zu befriedigen.
Das Wassermittelalter hier bei uns ist ja auch noch nicht so lange vorbei.
Ja, wir hatten ebenfalls Riesenepidemien, auch Cholera in Deutschland, ganz, ganz große Katastrophen. Epidemien. Und es war nicht nur bis ins Mittelalter, das war auch noch viel, viel später, auch noch im 19. Jahrhundert. Und das Bewusstsein war einfach noch nicht da, dass man nicht irgendwo Fäkalien in Gruben irgendwo versickern kann oder in Gruben lagern kann, die nicht dicht sind und dann nebendran aus Brunnen wieder Trinkwasser ziehen will. Es gibt Kurzschlüsse. Und es sind eben die Mikroben, wenn die ins Trinkwasser gelangen, die eben die Krankheiten verursachen. Es hat lange bedurft, um das zu erkennen. Das war vermutlich erst im frühen 19. Jahrhundert, wo man dann auch die Lehren daraus ziehen konnte. Deswegen gibt es auch Wasserschutzgebiete überall und an allen Orten in Deutschland. Und obwohl wir so viel Wasser haben, ist es bei unseren Experten durchaus ein großes Thema, dieses Wasser nicht zu verschwenden. Und hat auch erkannt, dass auch wenn ein tropfender Wasserhahn nur tropft rund um das Jahr, dass da Riesenwassermengen, wenn man viele Wasserhähne betrachtet, die tropfen, zusammengenommen nimmt, eben einfach wegfließt, ungenutzt. Und die Inder müssen eben lernen, dass man diese kaputten Rohrleitungen austauscht, tropfende Einrichtungen, neue Dichtungen einbaut. Das ist alles so einfach. Man muss es nur den Leuten beibringen. Und die Konsequenz ist, dass ein Baba und auch die Beschenkten sich nicht nur im Augenblick, also die Beschenkten, Baba weiß das sowieso, aber die Beschenkten sich nicht nur jetzt im Augenblick bewusst werden um dieses kostbare Geschenk, sondern dass sie auch das Bewusstsein entwickeln, das zu erhalten.
Also ich denke, dass Baba dafür sorgt, dass die Studenten das Bewusstsein entwickeln, anders mit dem Wasser umzugehen. Ja, dieses kostbare Gut sozusagen und das er jetzt geschaffen hat, dass Madras versorgt ist mit Wasser. Und dann wird er auch die Studenten an die entsprechenden Stellen bringen und hinsetzen, dass sie dann anders mit diesem kostbaren Gut umgehen werden.
Außer diese Erfahrung über Swamis Liebe für die Menschen, was bedeutet ihr sonst noch für euch?
Ich merke, wenn ich mich auf ihn einlasse, und es gelingt mir oft, dann bin ich in mir, dann ruhe ich auch in mir und habe zu mir selber gefunden.
Es ist einfach eine innere Zufriedenheit und eine große Freude in mir. Ja, eine Freude, die sonst vielleicht nicht so bemerkbar ist. Ja, dadurch drückt sich das aus und auch so eine Begeisterung. Ja, ich meine, wenn man die vielen, vielen Menschen hier sieht, ja, die mit Begeisterung auch die Bhajans singen und ja, mit viel Liebe und Hingabe, da wird man einfach mitgerissen. Ja. Und wenn man dann noch im Tempel sein darf, diese hohe Energie spüren kann, das ist einfach ja, das Absolute, sag ich mal. Ja.
Thank you.
Welche seiner Botschaften prägt euren Alltag besonders stark?
Zu erkennen, dass uns überhaupt nichts trennt, dass wir eins sind. Und dieses Erlebnis habe ich auch schon in Deutschland gehabt, bei der Arbeit mit den Engeln. Und da konnte ich in einem inneren Bild erkennen, wie ich vor ihm stand, vor Baba, wie er die äußere Form aufgegeben hat. Er war nur noch Licht. Und ich habe versucht, mich wahrzunehmen, und meine Kontur ist genauso verschwunden. Ich war auch nur noch Licht. Und es gab letztendlich nur noch Licht. Und das Bild war in einer Kathedrale. Und die Kathedrale hat sich völlig aufgelöst. Die Wände sind weggeflogen und es war nur noch Licht. Und das hat... ja, das hat mich geprägt, aber ich weiß, wir Menschen haben eben unsere Zweifel, die immer mal wieder kommen, und wir müssen oder wir sollten an unserem eigenen inneren, feinstofflichen und unserem Charakter arbeiten und die Dinge noch glätten. Und das ist mit hier einer meiner Tätigkeiten. Ich versuche hier auch weiterzuarbeiten an diesen Dingen, und das geht natürlich nirgendwo besser wie hier, wo er uns auch körperlich sichtbar so nah ist. Ja, das Wichtigste ist diese grenzenlose Liebe, dieses sich angenommen wissen, angenommen fühlen. Und das beinhaltet eben, dass man immer mal wieder wie ein Blitz erkennt, es gibt keine Trennung. Es ist richtig, was er sagt. Er ist Gott, er hat gesagt, er weiß es, und wir wissen es oft nicht oder gestehen es uns nicht ein. Wir sind auch Gott, nichts trennt uns von ihm. Das ist das eigentliche, ganz Spannende und Wichtige an seiner Botschaft. Alles andere ergibt sich daraus, die Rechtschaffenheit und Dharma-Tun und die Friedfertigkeit, das ergibt sich einfach aus dieser grenzenlosen Liebe.
Dieser Einheitsgedanke oder gar zu sagen, ich bin Gott, ist für einen Europäer zunächst einmal befremdlich.
Ja, also das haben wir am Anfang auch nicht gewusst. Ja, wir sind jetzt das dritte Mal hier und haben sozusagen begonnen mit den Büchern, ja, und dann ihn zu sehen. Ja, da war von ich bin, daran war noch lange nicht zu denken, ja, dass wir nicht unseren Körper sind. Erst durch die Jahre hindurch, durch das Erarbeiten, hat man sich praktisch das Bewusstsein erarbeitet, dass man ja mehr ist. Also man sagt ja Seele, aber was ist die Seele? Was macht das Ganze aus? Und dass nur ich bleibe und alles andere sich immer wieder, ja, wandelt, davon also wusste ich nichts, sage ich mal. Ja? Habe ich mir erst erarbeiten müssen, dieses Bewusstsein, dass es Advaita gibt, dass das eigentlich ist, was bestehen bleibt, das dahinter.
In seiner Neujahrsrede 2009, die ihr hier ja auch miterleben konntet, hat Swami diesen Einheitsgedanken hier in aller Deutlichkeit wiederholt. Er sagte unter anderem: In der Tat sucht ihr in der äußeren Welt nach euch selbst. Nein, eure wahre Natur ist nur in euch selbst zu finden. Ihr seid nur ihr selbst. Entsprechend ist es vergeblich, nach Gott zu suchen und zu fragen, wo kann ich Gott finden? Gott ist allgegenwärtig. Deshalb bringt es nicht zu fragen, wo ist Gott? Versucht als erstes, euch selbst zu erkennen. Dann werdet ihr alles erkennen. Erinnert euch selbst daran, ich bin die Verkörperung des göttlichen Atman. Der Atman wohnt mir inne. Euren Freunden in Deutschland ist ja sicherlich aufgefallen, dass ihr euch verändert habt. Haben sie eigentlich eure Besuche in Indien damit in Verbindung gebracht?
Ja, die Frage kommt zwangsläufig. Und wir haben da auch einiges gelernt. Das war auch ein Prozess. Als ich zum ersten Mal von Indien zurückkam, da war ich, glaube ich, noch eine Woche oder 14 Tage auf einer anderen Ebene. Ich war so ja noch entrückt und auf energetisch scheinbar noch auf einer anderen Ebene und war nur voller Freude. Habe jede Nacht geträumt von Baba und von Prashanthi Nilayam. Das sind sehr persönliche Träume, wo ich einfach auch an bestimmten Fragen, die ich habe oder Problemen, die ich habe, weiterkommen will. Und ich habe gelernt, wenn man ihn bittet, einem entsprechende Bilder oder Signale zu senden, auch im Traum, dann bekommst du die, ob du willst oder nicht. Und vielleicht erhoffst du dir manchmal schönere Bilder, aber es sind nicht immer schöne Bilder, aber sie sind deutlich und zeigen dir, wo es lang geht und an was man arbeiten muss. Und in der Art und Weise habe ich viele Erfahrungen schon gemacht, aber das ist zu persönlich. Ich bin übergelaufen und habe dann auch einigen Freunden davon erzählt. Alle haben eigentlich begierig zugehört, mit großen, weiten Ohren, aber wie sich nachher herausgestellt hat, offenbar mit wenig offenen Herzen. Und es hat sich herausgestellt, es war im Prinzip nicht sonderlich gut, über diese Erlebnisse so intensiv zu sprechen. Wir sind in einer christlichen Gesprächsgruppe und das ist eine enge Freundschaft über viele, viele Jahre hinweg und wir treffen uns auch regelmäßig und unterhalten uns auch über religiöse Themen und über tiefgehende Themen. Da waren wir umso überraschter, wie ablehnend nach anfänglicher Offenheit diese Freunde dann wurden. Die eine hat sich sogar an den Sektenbeauftragten gewandt und wollte herausfinden, ob das, was wir da in Indien machen, nicht gefährlich sei, ja. Und sie wollten uns dann auch abbringen von dem Weg, weil sie ja in der kindlichen Fürsorge sich sahen, sie müssten uns irgendwo schützen, ja, vor dem Ganzen. Und wir sagen jetzt einfach unseren Leuten, unseren Freunden, wenn sie sagen, ach, war der wieder in Indien? Ja, wir haben wieder alte Freunde gesehen, mit denen zusammen auch gearbeitet, wir haben uns auch viele Sachen in Indien angeguckt und die Natur und wunderschön. Das ist ja hier auch ein botanischer Garten, der Ashram. Wir sprechen das einfach nicht mehr so direkt an. Und wir haben gelernt, wenn jemand wirklich hierher geführt werden soll, dann bohrt er auch bei wenigen Informationen so tief und so tief auf den Grund, dass das dann eine andere Qualität hat, dass wir dann schon merken, diesen Menschen müssen wir einfach mehr Informationen geben. Aber wir sind sehr zurückhaltend geworden. Ich würde also mit Sicherheit nicht sagen, er ist der Avatar. Ich würde sagen, es ist ein großer spiritueller Meister, ein wunderbarer Lehrer. Es ist, um den Leuten die Illusion zu nehmen, allerdings schwierig, direkt mit ihm zu arbeiten. Man muss sich auf ihn einlassen. Man muss viele Schritte auf ihn zugehen und muss in seinem Inneren versuchen, Kontakt aufzunehmen. Also mit Interviews oder täglichen Schriftverkehr, muss man den Leuten sagen, das geht einfach nicht. Es ist ein Riesensegen, mal da gewesen zu sein. Es ist ein Einstieg in eine, ja, man nähert sich Gott. Und jeder muss selber die Erfahrung machen, ob er das akzeptieren kann, dass er eine Verkörperung Gottes ist, wie Jesus. Für Christen fällt das schwer, das fiel auch mir deshalb so schwer, weil ich so erzogen bin im christlichen Glauben. Und da heißt es ja immer in der Bibel, es werden viele falsche Propheten kommen und da wird man ja auch meistens gepackt von den Christen, wenn man da anfängt. Deswegen wäre ich da vorsichtig, würde aber sagen, ein ganz großer spiritueller Meister und es ist ein ungeheurer Gewinn, hierher zu kommen und sich auf ihn einzulassen und alles andere ergibt sich dann von alleine.
Anni und Ernst, ich danke euch beiden für dieses wunderbare Gespräch. Eine gute Heimreise und bis zu einem gesunden Wiedersehen. Danke.
Ja, ich habe sehr gerne getan, weil ich auch immer wieder mit großer Begeisterung und oft tief berührt die Geschichten anderer höre und da erkenne, wie vielfältig die Wege sind, die zu Baba führen. Danke.
Ja, hat mich sehr gefreut, hier im Ashram mit dir über Baba sprechen zu dürfen. Dankeschön.
Damit geht unsere Sendung von Radio Sai Global Harmony Deutschland für heute wieder zu Ende. Wir waren zu Besuch bei Anni und Ernst Knittel aus der Pfalz, die wir in Prashanthi Nilayam besuchen durften. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Meinung oder Anregung über unsere Sendung schreiben würden. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de. Am Mikrofon begleitete Sie heute Evelyn Seliger.